Politik gestreift, der Kirschner Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Politik gestreift. Wir sind heute wieder zu Gast im Deutschen Bundestag bei den Autoren des Buches So arbeitet der Deutsche Bundestag, bei der Abteilungsleiterin Frau Dr. Lang und bei Herrn Olaf Wessmann. Unser Thema heute ist das Präsidium. Die Präsidentin des Deutschen Bundestages repräsentiert das Parlament, vertritt es nach innen und außen und sie ist die oberste Chefin der Verwaltung des Deutschen Bundestags. Und sie ist, wenn man so will, das Gesicht des Bundestages und den Hörerinnen und Hörern unter anderem bekannt wegen der Leitung der Plenarsitzung. Aber sie kann nicht rund um die Uhr eines kompletten Sitzungstages allein leiten. Und deshalb findet sie Unterstützung durch die anderen Mitglieder des Präsidiums. Und was das Präsidium ist, wer Mitglied ist und welche Aufgaben es hat, darum geht es in unserer heutigen Folge. Kurzum, wir reden heute über die Chefetage des Deutschen Bundestages. Wer gehört dem Präsidium an?
Ja, in dieser laufenden Wahlperiode gehören insgesamt 5 Mitglieder dem Präsidium an. Das ist, wie Sie schon gesagt haben, die Präsidentin selbst, Frau Julia Klöckner. Und dann sind die Fraktionen der CDU-CSU mit Andrea Lindholz vertreten, die Fraktion der SPD mit Josefine Ortleb, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Omid Nuripur und die Fraktion Die Linke mit Bodo Ramelow im Präsidium vertreten und die nennen sich Vizepräsidentinnen oder Vizepräsident.
Sind also alle Fraktionen mit einem Vizepräsidenten und einer Vizepräsidentin vertreten, bis auf die AfD-Fraktion. Und es ist ja ein ehrenvolles Amt, also damit begehrt. Aber wie wird man Vizepräsident des Bundestages?
Also Voraussetzung ist zunächst, dass man Mitglied des Deutschen Bundestages ist und dann muss man eben in das Amt gewählt werden. Das sieht auch schon bereits das Grundgesetz vor und wählen heißt eben, dass die Fraktionen nicht einfach bestimmen können, wer von ihren Mitgliedern ins Präsidium kommt, sondern eben eine Wahl erfolgen muss. Die Wahl erfolgt übrigens auch in der konstituierenden Sitzung. Das ist also die erste Sitzung des Deutschen Bundestages nach einer Bundestagswahl und das bedeutet auch, bevor sich überhaupt eine Regierung gebildet hat. Dann gibt es den ersten Wahlgang und hier braucht ein Vorgeschlagener die absolute Mehrheit. Das sind bei derzeit 630 Mitgliedern 316 Stimmen. Klappt das? Ist man als Vizepräsident oder Vizepräsidentin gewählt? Klappt das nicht? Kann man noch einen zweiten Wahlgang durchführen mit den gleichen Mehrheitserfordernissen? Klappt auch das nicht, gibt es einen dritten Wahlgang, sofern gewünscht. Und in diesem Wahlgang reicht es dann aus, wenn man mehr Ja als Nein-Stimmen hat, die sogenannte relative Mehrheit.
Das ist jetzt auch ein Moment her. Und wie verlief denn die Wahl am Beginn der laufenden Legislaturperiode?
Ja, die verlief für die 4 Kandidatinnen und Kandidaten im Präsidium, also als Vizepräsidenten, verlief die völlig reibungslos im ersten Wahlgang. Die haben alle die absolute Mehrheit erreicht. Wir erinnern uns, es waren 316, die man brauchte. Andrea Lindholz hat 425 erreicht, Josefine Ortleb 434, Omid Nuripur 432 und Bodo Ramelow 318. Also da hat es im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit gleich geklappt. Der AfD-Kandidat hat im ersten und im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen verpasst. Der hatte 185 und 190 Stimmen. Und auch im dritten Wahlgang hat er es nicht geschafft, mehr Ja- als Nein-Stimmen auf sich zu vereinigen. Und deswegen ist derzeit der Posten einfach nicht besetzt.
Nun könnte man sagen, da ist ja ein Platz frei. Könnte dann eine Fraktion mit mehr als einem Vize vertreten sein?
Also die Geschäftsordnung sieht zunächst vor, dass es mindestens so viele Vizepräsidentenposten geben muss, wie es Fraktionen gibt. Also bei derzeit 5 Fraktionen muss es eben mindestens 5 Vizepräsidentenämter geben. Der Bundestag ist aber völlig frei darin, zu entscheiden, dass eine Fraktion auch 2 Vizepräsidentenposten zugeordnet werden oder auch mehreren Fraktionen mehrere Vizepräsidentenposten erhalten kann. Das kann mit einfacher Mehrheit beschlossen werden. Das kann auch aus praktischen Gesichtspunkten sehr notwendig sein. Stellen Sie sich mal vor, in frühen Wahlperioden, wenn der Bundestag nur 3 Fraktionen hatte oder vielleicht auch 4 Fraktionen hatte, dann würde das bedeuten, wenn man strikt 1:1 macht, dass es nur 3 oder 4 Vizepräsidentenposten gibt, da die sich in der Sitzungsleitung abwechseln, würde dann relativ viel Arbeit auf die einzelnen Vizepräsidenten auffallen. Und von daher kann es eben auch praktisch notwendig sein, dass man manchmal mehr Vizepräsidentenposten als Fraktionen vergibt. Das ist aber jetzt in den letzten beiden Wahlperioden nicht erfolgt. Das war strikt zu strikt 1:1. Das heißt also Anzahl der Fraktionen gleich Anzahl der Vizepräsidentenposten.
Wenn wir nochmal gerade einen Blick werfen auf die Anzahl der Vizepräsidenten, wird es auf Dauer keinen Vizepräsidenten oder Vizepräsidentin der AfD geben?
Das kann man heute nicht mit Sicherheit sagen, ehrlicherweise. Das kommt wirklich darauf an, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin zur Wahl gestellt wird, die dann eben irgendwann auch die notwendigen Stimmen auf sich vereinigen wird. Das Ganze läuft so, pro Kandidat kann man maximal 3 Wahlverfahren vorsehen. Wir haben es eben gesagt, ne, die ersten beiden mit absoluter Mehrheit, der dritte mit relativer. Und ich kann also dann 3-mal auch die Kandidaten oder 3 Kandidaten ins Rennen schicken und brauche dann aber sozusagen ab dem 4. Kandidaten, wenn ich nicht erfolgreich war, brauche ich aber jedenfalls 1/4 der Mitglieder, die diesen Vorschlag unterstützen, damit ich ihn überhaupt erst zur Wahl stellen kann. Es muss also tatsächlich nicht so bleiben, dass die AfD auf Dauer keinen Vizepräsidenten stellt. In der letzten Wahlperiode war das so. Wir haben auch immer wieder regelmäßig Wahldurchgänge gehabt. Es wird auch regelmäßig natürlich immer moniert. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dazu ja auch geäußert und hat klar festgestellt, es gibt keinen Anspruch jeder Fraktion auf eine Vertretung im Präsidium. Es gibt einen Anspruch auf einen Posten, aber nicht den Anspruch darauf, dass ein Vorschlag auch gewählt wird, denn es ist, gilt weiter auch dort der Grundsatz der freien Wahl.
Ja, und wer gewählt ist, hat auch Aufgaben zu erfüllen. Das Präsidieren ist ja so ein mehr scherzhafter Begriff, aber tatsächlich ist die Leitung einer Plenarsitzung eine sehr vornehme Aufgabe für unsere Demokratie, oder?
Ja, die Leitung der Plenarsitzung ist die zumindest für jeden erkennbar der Bundestagssitzung verfolgt prominenteste und sichtbarste Aufgabe der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Die Mitglieder des Präsidiums wechseln sich übrigens in der Sitzungsleitung in der Regel alle 2 Stunden ab und nach dieser Zeit leitet also jeweils ein anderes Präsidiumsmitglied die Sitzung. Alle Mitglieder des Präsidiums, nicht nur die Präsidentin, haben in der Sitzungsleitung übrigens alle Rechte der Sitzungsleitung. Das heißt, sie erteilen das Wort, führen Abstimmung durch, verhängen, sofern notwendig, Ordnungsmaßnahmen. Und all das machen die Vizepräsidentinnen und Präsidenten zwar in Vertretung der Präsidentin, aber im Rahmen dessen eigenständig. Sie müssen also zum Beispiel nicht für jede Ordnungsmaßnahme sich das Plazett der Präsidentin einholen. Das wäre ja auch bei einer hektischen Sitzung ein wenig unpraktisch.
Wie ist denn eigentlich rechtlich das Verhältnis Vizepräsidentin, Vizepräsident zur Präsidentin ausgestattet? Sind die anderen Mitglieder des Präsidiums sowas wie Quasi-Präsidentinnen und Präsidenten?
Nee, das kann man so nicht wirklich sagen. Also das Präsidium ist zwar im Grunde schon eine Art Kollegialorgan, aber nach der Geschäftsordnung ist die Aufgabe der Vizepräsidentinnen und Präsidenten, Vizepräsidenten tatsächlich so, dass sie die Präsidentin bei der Führung der parlamentarischen Geschäfte unterstützen und beraten. So, das bedeutet, das Präsidium trifft eigentlich keine eigenen Entscheidungen, sondern es sind eigentlich die Entscheidungen der Präsidentin und das Präsidium berät nur für diese Entscheidungsfindung die Präsidentin, damit dann diese Entscheidung auch getroffen wird. Also letztlich kann man sagen, es ist so eine Art Mischform. Irgendwo ist es auch ein monokratisches System oder monokratisches Organ, aber es wird schon immer die Einheit betont. Und dass also auch vieles dann eben auch im Konsens entschieden wird.
Eben fiel das Stichwort Beratung, aber in welchen Fällen übt das Präsidium denn diese Beratungsfunktion aus? Was sind das für Themen?
Also nehmen wir vielleicht mal 2 Beispiele. Ein Beispiel aus den Angelegenheiten der Bundestagsverwaltung. Hier unterstützt das Präsidium beispielsweise bei Einstellung und Beförderung im höheren Dienst die Präsidentin. Einstellung und Beförderung erfolgen zumeist im sogenannten Benehmen, also das heißt nach Anhörung der Mitglieder des Präsidiums. Die Mitglieder des Präsidiums erhalten also die Einstellung und Beförderungsvorschläge aus der Verwaltung und schauen sich eben an, ob beispielsweise der Grundsatz der besten Auslese auch eingehalten wurde. Ein anderes Beispiel aus dem parlamentarischen Geschäft, das sind die Anträge auf Dienstreisen der Abgeordnete. Die müssen nach dem Gesetz von der Präsidentin genehmigt werden. Ein Teil dieser Reisen, die Reisen der Delegation von Ausschüssen, kurz die Delegationsreisen, werden vor der Genehmigung der Präsidentin aber im Präsidium erörtert. Das sind also Reisen, bei denen mehrere Abgeordnete durch die Weltgeschichte reisen, um sich eben zu bestimmten Thema ihres jeweiligen Ausschusses ein Bild vor Ort zu machen. Und diese Reisen sind, es geht mitunter relativ weit weg, natürlich auch kostenintensiv. Und deswegen beschäftigt sich das Präsidium vorab mit solchen Reisen, um zu schauen, dass zum einen der Reiseplan dem Arbeitsplan des Ausschusses ein bisschen entspricht, also Stichwort eben keine Vergnügungsreisen, dass es gibt eine bestimmte Anzahl von Abgeordneten, die auf Delegationsreisen reisen dürfen, dass diese Anzahl nicht überschritten wird. Und zu guter Letzt auch, ob bestimmte Reiserichtlinien eingehalten werden. Stichwort, ist die Reise weit genug, dass man Business reisen darf oder muss man noch Economy reisen? Also das sind so zwei Beispiele, die im Präsidium immer eine Rolle spielen.
Nun wissen wir alle, dass Reisen bildet. Aber was ist noch Thema im Präsidium? Und übrigens, wann tagt das denn eigentlich?
Das Präsidium tagt tatsächlich mindestens einmal in jeder Sitzungswoche. Das ist immer mittwochs morgens, ziemlich früh. Aber davon abgesehen ist dieses Präsidium der 21. Wahlperiode tatsächlich auch permanent im Austausch. Das ist ein relatives Novum, dass die so eng in Kontakt sind. Die tauschen sich auch am Ende jeder Sitzungswoche über den Verlauf der Sitzungswoche und was war an Besonderheiten oder welche Ordnungsmaßnahmen musste man ergreifen, um auch eine einheitliche Linie irgendwo herzustellen. Darüber tauschen sie sich auch aus. Ja, was haben die sonst noch so für Aufgaben? Dann kann man sich angucken, was denn sonst die Aufgaben der Präsidentin sind. Denn die Präsidentin repräsentiert ja auch den Deutschen Bundestag. Das heißt, sie nimmt jede Menge offizieller Termine wahr und Besuche. Das kann sie nicht immer alles selber wahrnehmen, weil sie auch sehr stark nachgefragt ist. Und dann kann es eben auch sein, dass die Vizepräsidentin und Präsidentin in ihrem Namen eben auch Gespräche oder Besuche wahrnehmen. Das Präsidium berät außerdem auch über zum Beispiel wichtige Gedenkveranstaltungen wie der jährliche Holocaust-Tag. Wie wird dieser Tag gestaltet? Das wird ja auch zunehmend schwieriger, weil die Zeitzeugen natürlich eben auch uns ausgehen. Außerdem als Chefin der Verwaltung, Sie haben es ja eben selber gesagt, schließt die Präsidentin auch Verträge für den Bundestag über Dienstleistungen, Outsourcing und so weiter. Das ist auch nochmal eine Aufgabe. Und bei den Vizepräsidenten ist es so, das darf man auch nicht unterschätzen. Die kommen ja jeweils aus einer Fraktion, sind damit auch so ein bisschen der Repräsentant ihrer Fraktion, tragen Anliegen ihrer Fraktion auch ins Präsidium, sind aber umgekehrt natürlich auch Mittler von Informationen in die Fraktionen hinein, was auch eine ganz wichtige Funktion ist.
Gibt es Fälle, in denen die Kompetenz des Präsidiums über die Beratungsfunktion hinausgeht?
Ja, als Beratungs- und Unterstützungsgremium ist dem Präsidium eigentlich eine eigene Entscheidungskompetenz fremd. Also das heißt, eigentlich können sie keine Beschlüsse fassen. Zwei Fälle gibt es allerdings, wo dies der Fall ist. Das eine betrifft wieder das Personalwesen, und zwar bei den leitenden Beamten der Bundestagsverwaltung. Wenn es dort um Einstellung und Beförderung gibt, gibt es in bestimmten Fällen das Erfordernis der Zustimmung des Präsidiums. Das heißt, die Mehrheit des Präsidiums muss dieser Personalmaßnahme zustimmen. Und ist ebenso im Verfahren zur Feststellung von Verhaltensverstößen nach den Verhaltensregeln in einer bestimmten Phase das Präsidium ebenfalls entscheidungsbefugt.
Wollen wir zum Schluss vielleicht nochmal auf die Sitzungsleitung zurückkommen? Die Vizes, um den Begriff so zu nennen, sind ja von den verschiedenen Fraktionen auch vorgeschlagen. Im Rheinland sagt man ja so schön, jede Jeck ist anders. Spielt die politische Farbe und die Person nicht auch eine Rolle bei der Sitzungsleitung?
Also wir beide haben ja schon wirklich eng mit den Präsidiumsmitgliedern auch dieser Wahlperiode zusammengearbeitet und auch der letzten Wahlperioden. Und man kann wirklich sagen, der politische Background der Vize spielt eigentlich wirklich keine Rolle, was die Sitzungsleitung angeht. In der Sitzungsleitung gibt es eigentlich nichts, was politisch entschieden wird, sondern die Mitglieder des Präsidiums eint ja im Prinzip das Interesse, den Sitzungsverlauf und die Regeln der Geschäftsordnung entsprechend ordnungsgemäß zu meistern und für eine ordnungsgemäße Sitzung zu sorgen und die Würde des Parlaments eben auch zu helfen, zu achten. Sie haben auch ja ganz klassische, normale Aufgaben, die gar nichts mit einer politischen Ausrichtung zu tun haben. Sie rufen die Tagesordnung auf, sie erteilen das Wort an die Rednerinnen und Redner, sie führen die Abstimmungen durch. Beim parlamentarischen Ordnungsrecht, bei Ordnungsmaßnahmen wird zuweilen dann eben aus von interessierten Kreisen ihnen vorgeworfen, da würden sie jetzt irgendwie interessengeleitet handeln. Aber auch da verfolgen sie eine relativ einheitliche Linie, die eigentlich wirklich nur darauf ausgerichtet ist, die Würde des Parlaments zu achten und zu sichern. Und das ist das, was sie leitet. Und da spielt der politische Background eigentlich keine Rolle.
Oder aber sicherlich auch die Persönlichkeit.
Wenn ein Vizepräsident natürlich selber ans Rednerpult tritt und redet, dann ist er eben nicht mehr Vizepräsident in dieser Funktion, sondern dann vertritt er dort seine politische Meinung. Aber das macht er eben gerade in der Sitzungsleitung nicht. Das ist eine klare Unterscheidung und das halten die auch alle ein.
Ganz herzlichen Dank für eine weitere hochinteressante Folge mit Ihnen beiden. Wenn Sie sich die Präsidentin und die Vizepräsidentinnen auch nochmal anschauen wollen, wollen mehr wissen darüber, wer ist der Mensch auch hinter dieser Position, dann schauen Sie gerne vielleicht auch bei Kirschner Smart vorbei. Wir geben Ihnen auf jeden Fall noch einen Link in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Bis dann.